gibt zwei Dinge, die ich sagen möchte, bevor ich den Abschnitt lese. Ich freue mich, dass ich eine Robe tragen darf. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen warmer geworden seid. Und ich möchte eine dritte Lied nächsten Sonntag. Wir werden es nächsten Sonntag wieder machen. Das ist nur mein Fehler, dass ihr immer nur zwei Lieder singt. Aber wir werden jetzt 1. Johannes Kapitel 3 betrachten. Bitte schlagt eure Bibeln auf. 1. Johannes Kapitel 3. Wir werden Kapitel 3, Verse 1 bis 3. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes, und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Möge Gott das Lesen und das Hören seines Wortes segnen. Das ist das unfehlbare Wort Gottes. Es ist unfehlbar. Es wird erfüllen, wozu Gott es bestimmt hat. Ich bitte, dass er das in all unserem Leben erfüllen möge. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns in deinen Gedanken hast und dass du uns als ein bedürftiges Volk erkennst und dass das Werk und die Liebe des Herrn benötigen, des Herrn, des Herrn, der Herren, des Königs, der Könige. Lass uns seinen Willen für unser Leben verstehen und lass jeden von uns, zumindest von heute an, dass wir seinen Willen sehen, dass es das Wichtigste ist in ihrem Leben. Wir bitten das im Namen Jesu. Amen. Letzte Woche haben wir nur Vers 1 betrachtet von diesem Abschnitt, haben über die Lehre der Adoption nachgedacht. Und ich denke nicht, dass viel Zeit vergeht zwischen die Erneuerung und der Wiedergeburt eines Menschen und dem Moment, dass er als ein Kind Gottes adoptiert wird. Also wenn wir heute die Lehre der Erwählung betrachten, der kurze Katechismus, der Westminster Katechismus, definiert die Adoption als die freie Gnade Gottes, die uns gegeben ist, als eine Handlung von Gottes freier Gnade, durch die wir in die Zahl derer eingereiht werden, die die Privilegien als Söhne und Töchter des lebendigen Gottes haben. Wenn wir jetzt die Lehre der Adoption betrachten, es sind nicht Menschen, die entscheiden, ob sie adoptiert werden oder nicht, sondern, wenn Menschen Kinder adoptieren, dann haben sie drei Motivationsgründe, nämlich Mitleid mit dem Kind, sie möchten dieses Kind in eine liebende Familie bringen. Und als Christen natürlich, dann wünschen wir uns auch, dass adoptierte Kinder auch den Herrn Jesus Christus kennenlernen. Und sie lieben diese Kinder. Sie haben Mitleid mit diesen Kindern und sie wünschen das Beste für diese Kinder. Wir sehen hier im Alten Testament, 5. Mose Kapitel 7, dass der Herr die Nation sah und er hat Israel in besonderer Weise seine Liebe zugewandt. Alle Nationen drumherum hat er quasi beiseite gesetzt und hat Israel gesehen. Jahwe hat seine Liebe auf Israel ausgegossen, gerichtet. Nicht nur sein Volk zu sein, sondern er hat einen Bund mit ihnen geschlossen, auch mit den alten Patriarchen, mit Abraham, Isaak und Jakob. Abraham hat er verheißen, dass er eine Nachkommenschaft haben wird. Ich werde dein Gott sein und der Gott deiner Kinder und Kindeskinder. die zahlreicher sein werden als die Sterne am Himmel. Ich werde dir das Land geben und alle Nationen werden durch dich gesegnet werden. Jahwe zeigt, er weiß seine Liebe, also in besonderer Weise dem Volk Israel zu dieser Zeit. Aber später sehen wir auch seine Liebe, die sich in deutlicher Weise durch das Kommen Jesu erweitert im Neuen Testament. Der Vorhang im Tempel ist in zwei Teile zerrissen. Das hat darauf hingewiesen, dass das Evangelium nun für alle Nationen geöffnet wird. Leute aus allen Stämmen und Sprachen können nun kommen, den Herrn erkennen und ihn anbeten, im Herrn Jesus Christus. So ist das klare Zeugnis der Schrift, wie ich es schon in meinem Gebet heute erwähnt habe, dass Gott uns berufen hat, vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Er hat uns in seine Familie adoptiert und das ist alles das Werk Gottes. Ihm freut es, Menschen zu berufen, die in seiner Sicht Rebellen sind, die auf seinen Namen fluchen, die vielleicht die schrecklichsten Dinge tun, die man sich in der Welt vorstellen kann, aber er lenkt seine Liebe auf sie und er ruft sie zu sich. Sie werden seine adoptierten Söhne und Tochter des lebendigen Gottes und er freut sich daran. Ich weiß nicht, ob du schon mal durch den Herrn gebraucht wurdest, um jemanden zu Christus zu führen. Wenn er zu Christus kommt, dann siehst du diese Freude, dass ihnen vergeben wurde, ihre Sünde weggenommen wurde, dass alles, was sie in der Vergangenheit falsch getan haben, weg ist. Nun so weit hinweg wie der Osten vom Westen in die Tiefen des Meeres geschleudert. Denn nun sind sie neue Kreationen in Christus Jesus. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Johannes ist einfach nur überwältigt von der Liebe Gottes. Wir haben ein bisschen darüber letzte Woche schon geredet. Und wenn Johannes sagt, und das ist ein Gebot, seht, seht, also hör auf, was du tust, sondern denke über das, was passiert hier, seht, welch eine Liebe, was hat Gott getan? Dass er seine Liebe und seine Liebe über uns ausgegossen hat, über ein Volk, das es nicht verdient hat, eine Gruppe von Leuten, die es nicht verdient hat. Das ist nicht die Liebe, die wir oft benutzen, vielleicht die Agape-Liebe oder brüderliche Liebe, Philea-Liebe. Das ist eine Liebe, die über jede Kategorie steht, die wir kennen. Jede Kategorie. Er hat seine Liebe ausgeschüttet über uns. Und bevor ich zu dem Hauptpunkt heute komme, es gibt Wege, wie wir wissen können, ob wir adoptierte Söhne und Töchter sind. Vier Dinge. Gibt es in deinem Leben eine Veränderung? Paulus wurde verändert auf der Straße nach Damaskus. Einige von euch hatten vielleicht eine gewaltige Veränderung und ihr könnt euch an die Veränderung gewöhnen. Seid ihr neue Kreaturen in Christus Jesus? Möchtet ihr Christus kennenlernen? Studiert ihr das Wort? Möchtet ihr gemäß dem Wort Gottes leben? Wollt ihr den Fußstapfen Jesu folgen? Habt ihr ein tiefes Sinn von deiner, habt ihr eine tiefe Überzeugung, überführt sein von der Sünde? Ein Bewusstsein der Sünde? Wenn ihr Psalm 51 lest, David hatte ein tiefes Bewusstsein von seiner Sünde, als er mit Bathseba im Ehebruch war und Uriah ermordet hat. Dass er jemandes anderes Ehefrau begehrt hat. Und dann noch das siebte Gebot und dann noch weitere Gebote übertreten hat. Oder Jesaja 6, wo Jesaja zu Gott sagt, ich lebe unter einem Volk mit unreinen Lippen und habe unreine Lippen. Also das, was aus dem Mund kommt, ist das, was bereits im Herzen ist. Und Jesaja sagt, oh Herr, wehe mir, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und ich lebe unter einem Volk mit unreinen Lippen. Und Paulus in Römer Kapitel 7, ich tue die Dinge, die ich nicht tun sollte und die Dinge, die ich tun will, tue ich nicht. Oh, ich elender Mensch. Fühlen wir uns manchmal so, dass wir so weit weg sind von dem Pfad, den Gott für uns bestimmt hat, dass wir einfach nur ausrufen, Herr, hilf mir, vergib mir, hilf mir, auf dem richtigen Weg zu wandeln, dem schmalen Weg, der zum Leben führt. Es gibt einige Dinge, und ich möchte das nur am Ende der letzten Woche noch erwähnt hatte, als adoptierte Kinder Gottes haben wir eine große Zuversicht, dass er uns heimführen wird eines Tages. Ich bin manchmal entmutigt von Dingen, die ich in den Vereinigten Staaten mitbekommen habe. Meistens von Leuten, über die ich weiß, dass sie dort die in ihrem Leben so viel umhergewandert sind und sie wollten nun dort wandern und sie nennen es ihr letztliches Heim. Aber ich möchte ihnen dann auch zurufen, das ist nicht dein letztliches Heim. Es gibt nur ein ewiges Zuhause. Und das ist das herrliche neue Jerusalem, der neue Himmel, die neue Erde. Diese Welt ist nicht unser Zuhause, ist nicht unsere wahre Heimat. Du kannst tiefe Wurzeln hier schlagen irgendwo, aber es ist nicht dein Zuhause, denn eines Tages kommt Jesus Christus wieder, um dich zu sich zu nehmen. Aber wir sind Fremde, wir sind Fremdlinge in dieser Welt. Wir sind nicht dazu geschaffen, dass das hier unser Zuhause ist. Das ist es nicht. Und dank Gott, dass es nicht so ist. Ich meine, wenn du deine Augen offen hast und dein Verstand wach ist und du siehst, was hier alles geschieht, was auch seit dem Sündenfall schon passiert, all diese Dinge, die passieren, aber es scheint, dass es im Moment enorm zunimmt. Das ist nicht unser Zuhause. Wir blicken nach einer neuen Stadt, Jerusalem, Zion, dessen Baumeister Gott ist. Wir blicken hinaus, wir sehen uns nach dem neuen Himmel und der neuen Erde. Das hier ist nicht unser Zuhause. Wir verstehen nicht alles, was kommen wird, aber wir wissen, wie die Schrift es sagt, auch in 5. Mose 29, die Dinge, die Gott offenbart hat, sind für uns und unsere Kinder. Diese Dinge, die verborgen sind, die geheim sind, stehen bei Gott, unserem Herrn. Und so möchte ich das heute Morgen sagen. Wir wissen nicht alles bezüglich der zweiten Kommen Jesus. Wir verstehen nicht genau die Weise, wie die Dinge sein werden, wie es im Himmel sein wird. Wir wissen nicht, wie der Auferstehungsleib sein wird, sicher durch das Wort Gottes, aber wir wissen nicht alle Details unseres Auferstehungsleibes. Es sind viele Dinge, die wir nicht wissen. Aber ich möchte euch diesen Morgen sagen, es gibt Dinge, die wir wissen. Wir wissen, dass Jesus Christus wiederkommen wird. Er kommt. Er kommt. Es gibt so viele Hinweise darauf. 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 6. Ich mag all die Referenzen, aber alle sind Gottes Wort, sie sind alle schön. Aber 1. Thessalonicher 4, der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Die Toten in Christus werden zuerst auferstehen und dann die lebendig sind, um den Herrn im Himmel zu treffen. Der Herr selbst wird der Befehler geben und die Stimme des Erzengels und die Posaune erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten Christus werden auferstehen. Oder Johannes Kapitel 14. Johannes Kapitel 14. Jesus hatte seinen Jüngern mehrmals gesagt, dass er nach Jerusalem gehen muss und dort sterben würde. Und am vierten Tag wird er wieder auferstehen von den Toten. Und sie waren 3 Jahre mit ihm, aber manchmal haben sie es nicht begriffen und manchmal begreifen wir es halt auch nicht. Wir hören alle Zeit Sachen aus den Schriften und es scheint nicht bei uns anzukommen. Und so war es auch mit den Jüngern. Dann sind sie im Saal beim letzten Abendmahl und der Herr der Herren, der König der Könige wascht ihre schmutzigen Füße, bevor sie essen. Und dann setzt er das Abendmahl ein beim Essen, beim Mahl. Sie essen, er wird verraten, am nächsten Tag hängt er am Kreuz. Aber eine der Sachen in Kapitel 14, lasst eure Herzen Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Sie haben viel Angst, denn sie wissen nicht, was passiert. Und er sagt, glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Wir haben so viele besorgte Leute, auch christliche Leute, die so besorgt sind von dem, was in ihrem Leben passiert. Und ich verstehe das. Aber wir müssen sagen, okay, es gibt mehr als das, was mit mir geschieht. Wenn wir nicht sterben, bevor Christus kommt, wird er kommen. Und er wird uns zu sich nehmen. Und wenn wir tot sind, wird er uns auferstehen lassen. Er wird uns wieder auferwecken. Lasst eure Herzen erschrecken nicht. Glaubt an Gott. Und dann fährt er fort. Denn Thomas hat immer Schwierigkeiten mit solchen Dingen. Er sagt, Herr, du gehst? Wo gehst du hin? Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wir können den Weg nicht kennen. Und Jesus sagt diese wunderbare Wahrheit, eine der sieben Ich-Bin-Sachen. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Thomas, ich werde für dich wiederkommen. Und ich werde dir zeigen, den Weg zeigen. Das Erste, was wir heute sehen, Christus kommt wieder. Und das ist die beste Botschaft, die wir bekommen können. Neuigkeiten, die wir von einigen Kirchen hören, oder auch von Politikern, Neuigkeiten, die wir hören. Das meiste ist nicht gut, keine gute Nachricht. Aber das hier ist eine gute Nachricht. Das Zweite, was Johannes in seinem Brief schreibt, wir werden ihn sehen, wie er ist. Ich meine, wir lesen über Jesus, wir lesen über dem, was er getan hat. Aber eines Tages, wenn er kommt, um uns auf sich zu nehmen, werden wir ihn sehen, wie er ist. Wir hatten dieses Privileg nicht, wir haben ihn durch den Glauben aufgenommen. Wir glauben alles, was über ihn geschrieben ist. Wir glauben und freuen uns an seinem Dienst, auf sein Opfer. Sein Wiederkommen, all diese Dinge, wir freuen uns darin, aber wir haben ihn nicht gesehen. Und letzten Sonntagabend hat der Pastor über diese zwei Männer auf der Straße nach Emmaus geredet, wo Christus gekreuzigt wurde. Und sie haben geredet und Jesus kommt zu ihnen und er sagt zu ihnen, was tut ihr? Habt ihr nicht gehört, wo wart ihr? Christus ist gekreuzigt worden, der, wo wir dachten, er wäre der Messias, der uns retten möge. Er war tot, er ist gekreuzigt worden und sie waren ohne Hoffnung. Und was macht Jesus? Sie haben ihn nicht erkannt am Anfang und er redet mit ihnen und sie waren dann weiter nach Emmaus und er belehrt sie. Er nimmt immer die Gelegenheit wahr, um Menschen zu belehren und er hat diese zwei Jünger belehrt. Und hat ihnen gezeigt, von der Zeit Mose, durch das ganze Alte Testament bis zum Neuen Testament. Und als er fertig ist, bitten sie, dass er bei ihnen bleibt. Und dann bricht er das Brot. Und dann offenbart er sich. Er ist der auferstandene Retter. Und es war nachts. Ich denke, es war vielleicht 6 oder 7 Meilen zurück zu Jerusalem. Aber die Neuigkeit war so toll, so gewaltig. Sie haben gehört, dass Jesus Christus lebt. Sind wir aufgeregt, wenn wir hören, Jesus lebt, dass er noch immer die Leben von Menschen ändert, dass er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters, dass ihm alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist? Begreifen wir das? Sind wir begeistert darüber? Möchten wir das erzählen? Jesus Christus, der Messias, regiert und er kommt wieder, um uns aufzunehmen zu sich. Sie waren aufgeregt, sie waren begeistert. 500 Leute plus die Apostel haben das ja erlebt, ihn auferstanden zu sehen. Ich hoffe, ihr möchtet Jesus sehen. Wenn nicht, dann möchte ich sagen, du bist nicht gerettet und vielleicht musst du heute das Evangelium hören. Wende dich zu Jesus, tue Buße über deine Sünden und glaube. Aber um Jesus zu sehen, darüber habe ich nachgedacht. Wir lesen über sein Leben und seine Geburt in Bethlehem. Und wir hören, wie er gewachsen ist vor Gott und im Ansehen gewonnen hat vor Gott und den Menschen. Wir hören über die Taufe von Johannes dem Täufer, wie er Jesus getauft hat, wie der Geist wie eine Taube herabstieg. Und Gott sagte, das ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und Jesus fastete dann für 40 Tage. Und er wird in die Wüste geleitet. Und da ist eine Herausforderung zwischen dem Königreich dieser Welt und dem Königreich Gottes. Und das Königreich dieser Welt, der Böse, versucht Jesus mit Versuchungen, die schlimmer sind als alles, mit dem wir jemals konfrontiert wurden. Und nach 40 Tagen und Nächten in einer geschwächten Position, denn er ist nicht nur Gott, denn er ist Mensch. Er ist ein Mensch, der Hunger hat, der isst, der all diese Dinge tut, die Menschen tun, denn er ist ein Mensch in dieser Verfassung. Und dann kommt die Versuchung, Jesus sagt zu ihm, es steht geschrieben. Er weist auf das Alte Testament. Hat das Wort Gottes eine Macht? Dreimal sagt Jesus, es steht geschrieben. Und nach der dritten Zeit geht der Böse. Er ist vom Königreich Gottes geschlagen worden. Ich denke über die Zeiten, wo Jesus gepredigt hat. Nach der Bergpredigt. Er sagt, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und dann gibt er ihnen eine Ethik des Königreichs. Aber wie ihr weiterlest, Matthäus 5 bis 7, sagt Jesus uns nicht ein vollständiges Verständnis, für was wir verantwortlich sind, aber auf jeden Fall wichtige Dinge. Er sagt, wir haben diese Seligpreisungen am Anfang. Er sagt uns, wie wir beten sollen, unser Vater, der du bist im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wir denken oft nicht drüber nach, wie wir beten sollen, oder wir wissen oft nicht, wie wir beten sollen, aber schau auf das Gebet des Herrn und diese Bitten, die dort sind. Dein Königreich komme, was heißt das? Wir bitten darum, dass wir am Königreich Gottes teilhaben, dass wir am Wachstum teilhaben. So wie die Engel Gottes im Himmel sich freuen und willig seinen Geboten folgen, so sagen wir, dein Wille komme, dein Königreich komme, dein Wille geschehe, und dann gehen wir unseren eigenen Weg. Und dann tun wir das, was wir tun wollen und nicht den Willen Gottes. Das ist ein Widerspruch. Er gibt uns eine Ethik in der Bergpredigt. Und Jesus weist die Schriftgelehrten zurecht und sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, aber ich sage. Ich aber sage, der große Ich Bin redet. Ich sage euch. Lest diese Kapitel, Matthäus 5 bis 7. Er lehrte diese Ethik. Er hat auch Jünger gemacht, hat viele geheilt, hat 4000 und 5000 gespeist. Er hat die Macht über Natur und Elemente, hat Stürme gestillt, hat Tote erweckt. Und das Letzte, was ich erwähnen will, er ging zum Kreuz, zu Golgatha und hat unseren letzten Feind besiegt. Hört, unser letzter Feind. Er ist nicht in Asien oder in der Sowjetunion. Unser letzter und schlimmster Feind ist der Tod selbst. Und Jesus Christus hat den Tod bezwungen. Jesus Christus lebt. Und weil er lebt, wird jeder, der in Christus lebt, auch leben. Wir haben diese Gewissheit. Seht ihr? Jesus lebt und wir auch werden leben. Für alle Ewigkeit. Ich lebe nun seit 75 Jahren und ich kann mir die Ewigkeit nicht vorstellen, aber ich danke Gott für die Ewigkeit in seiner Gegenwart. Die Ewigkeit in der Hölle möchte niemand, auf die wird niemand sich freuen können. Das Dritte, was er im Brief erwähnt, wir werden sein wie er. Es ist gewaltig. Wir werden sein wie Jesus. wenn wir den Fall erlebt hätten, wie unser Ebenbild, das Ebenbild Gottes in uns beschädigt wurde. Und alles, was aus uns hervorkommt, alle Zeit nur Böses, alle Gedanken des Herzens böse und das Herz ist völlig böse und niemand kann sich selber ändern, so wie ein Leopard sein Fell nicht ändern kann. Wir sind alle Zeit dazu geneigt, Böses zu tun. Wir müssen von Gott verändert werden. Und wenn wir von Gott verändert werden, dann werden wir mehr aussehen wie der Herr Jesus Christus. Und das geschieht durch die Gnadenmittel, die er dafür eingesetzt hat, für uns. Die, die wiedergeboren sind, sind verherrlicht durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und was das heißt? Wenn wir zu Christus kommen, wenn ich zu Christus kam, als ich zum Glauben kam, da wusste ich wenig über die Bibel. Und nun, einige Jahre später, weiß ich viel, aber es gibt immer noch so viel mehr, was ich nicht weiß, denn es gibt eine Tiefe in der Schrift. Ich glaube nicht, dass einige der größten Theologen, die haben nie die Tiefen der Heiligen Schrift ausgelotet. Aber wir versuchen es. Wir nehmen dieses Buch. Tatsächlich William Tyndale, der getötet wurde für die Übersetzung der Bibel ins Englische. Es werden verschiedene Sprachen vertreten in diesem Raum, aber immer wenn ich meine englische Bibel in die Hand nehme, dann denke ich, wir verdanken es William Tyndales Übersetzung, dass England die Bibel in seiner Sprache lesen konnte. Und du? Oder ihr in Deutschland mit Martin Luther, die auf Deutsch übersetzt wurde, oder andere Sprachen auch, die hier vertreten sind. Wir werden verherrlicht. In 2. Korinther Kapitel 3 dass wir kommen von, wir werden in dasselbe Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und zwar immer dann, wenn wir gelehrt werden vom Geist, wenn wir lesen in der Schrift, wenn wir neue Dinge lernen, dann werdet ihr ganz essentiell verändert von einer Herrlichkeit in eine andere Herrlichkeit. Es gibt so viel, was ich nun weiß, seitdem ich bekehrt wurde oder gelernt habe, seitdem ich bekehrt wurde, aber es gibt noch so viel mehr, was ich lernen kann. Und wenn er kommt, dann habe ich das vollständige Wissen, die vollständige Erkenntnis von Christus. Aber ich werde kein ewiges, unendliches Wissen haben. Aber ich habe dann sehr viel mehr Erkenntnis als jetzt. Und ich liebe diesen Abschnitt in 1. Korinther 9. Bitte hört genau darauf. 1. Korinther 9. Oft sind wir zu schnell in unserer Gesellschaft unterwegs. Aber das hier sagt er in 1. Korinther 9 unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Das, was ich von einem wunderbaren Gott bekommen habe, ist so gewaltig, was kein Ohr gehört oder kein Auge gesehen hat. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Das, was er für uns bereitet hat im neuen Himmel und in der neuen Erde. Wir können uns das nicht einmal vorstellen. Aber worauf wir uns freuen können, ist der Himmel. Wir wissen nicht alle Details über den Himmel. Es gibt viel, was geschrieben wurde im Himmel. Über den Himmel, aber wir werden in keiner Dunkelheit sein, denn die Herrlichkeit Gottes wird den neuen Himmel und die neue Erde erleuchten. Es wird immer Licht sein, keine Dunkelheit. Der Fluch, der uns seit dem Fall beeinflusst, seit 1. Mose 3, wird nicht länger aktiv sein, er wird hinweggetan sein. Wir werden nicht mehr in der Lage sein zu sündigen, könnt ihr euch das vorstellen? Wir werden einen verherrlichten Leib haben. Jetzt haben wir Schwachheit. Keine Schwachheit wird es mehr geben, keine Krankheit. Wir werden seine Unsterblichkeit teilen. Wir werden für immer leben. Wir werden mit Christus sein. Wir werden wie Christus sein. Und wir werden niemals mehr die Nöte und Sorgen und Anfechtungen und Schmerzen haben, die wir in dieser Welt jetzt erleben. Und wir leben. Wenn wir lange genug leben, werden alle von uns Nöte in dieser Welt erleben. aber wir werden dort den Thron umringen. Wie können wir wissen, dass das wahr ist? Gott sagte es. Gott sagte es. Dinge, die Gott sagte im Alten Testament, diese Verheißungen, sind wahr geworden. Die Verheißung des neuen Bundes, wo Jesus sagt, ich werde euer Gott sein. Ich werde das Gesetz auf eure Herzen schreiben, nicht mehr auf Steintafeln, sondern das Gesetz Gottes wird in unsere Herzen und Gedanken geschrieben sein. Wird nicht nur das tun, sondern er gibt uns unsere Sünden. Er gibt uns ewiges Leben. Und wenn ihr auf das alte testamentliche Israel blickt, das in das verheißene Land kam, es wird nicht sein wie, das ist nicht annähernd so herrlich wie das, was Gott für uns bereitet hat, wo die herrliche Stadt Gottes, das himmlische Jerusalem ist. Der Baumeister des neuen Jerusalems ist Jesus. Und Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist werden dort sein. Und wir können sicher sein, dass das wahr ist. Denn alle Verheißungen Gottes sind Ja und Amen im Herrn Jesus Christus. Also, Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Wir müssen das verstehen. Und wir werden ihn sehen, wie er ist, und wir werden sein wie er. Aber ich möchte schließen mit Folgendem. Das ist sehr wichtig. Ihr könnt oft Dinge hören, die die Schrift sagt, die wunderbar sind. Aber die Frage, die wir haben, wie sollen wir denn dann leben? Wisst ihr, es gibt ein Lied, wie sollen wir denn leben? Ein altes Buch. Einige von euch sind jünger, aber es ist von Francis Schaeffer. Wenn ihr es nicht habt, es ist ein sehr gutes Buch, es zu lesen. Es ist aus den 1980ern, ich erinnere mich noch dran. Wie sollen wir denn leben? Oder wie können wir denn leben? Es lohnt sich, das zu lesen, deswegen möchte ich das mit euch teilen. Im Licht der Hoffnung, die wir jetzt hier haben, des Wiederkommens Christi, wie können wir denn leben? Johannes sagt, jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich. Reinigt euch, gleich wie Jesus rein ist. Wow. Wie oft sind wir zur Reinheit berufen worden? Aufgefordert worden? Der Heilige Geist gebraucht Johannes, um zu sagen, seid rein, seid heilig. Wie unser Herr Jesus rein ist. Es braucht nicht viel Wissenschaft. Ich kann nicht über Wissenschaft viel reden, denn ich bin da nicht bewandert. Vielleicht ein bisschen, aber nicht viel. Ich weiß, wir haben einige wissenschaftlich Bewanderte hier. Und ich danke Gott für euch. Aber es ist ganz einfach. Es ist ganz einfach. Ihr lest die Schrift. Ihr studiert die Schrift. Und wenn ihr etwas nicht versteht, oh, Heiliger Geist, komm, sei mein Lehrer. Ich scheine Dinge nicht richtig zu begreifen. Ich treffe falsche Entscheidungen, ich gehe in die falsche Richtung. Ich bekenne den Herrn Jesus Christus, aber das Leben, das ich führe, sieht nicht aus wie das Leben Christi. Hilf mir, Heiliger Geist. Wir müssen Menschen des Buches sein. Das Buch ist die Bibel. Denn das Wort kommt niemals leer zurück, wenn wir es gebrauchen. Der Heilige Geist wird uns hineinführen und uns lehren. Und ich habe viel hier aufgelistet, aber ich rede noch über eines, das sehr wichtig ist, auch in meinem Leben sehr wichtig war. Ein falsches Verstehen des Gesetzes Gottes. Einige Gemeinden scheinen wohl, glaube an den Herrn Jesus Christus und alles wird richtig sein. Du musst nicht irgendwas tun, denn dein Freifahrtschein ist ja bezahlt. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge des Bösen. Es gibt etwas, das Gott von uns fordert. Und es ist nicht um uns zu schaden, sondern um uns zu segnen. Ihr könnt die Schrift nicht lesen, ohne das zu sehen, wenn ihr wirklich nach der Wahrheit sucht. Und ich habe einige Abschnitte mir angesehen. In Josua Kapitel 1, Josua hat Mose als Anführer abgelöst. Mose konnte nicht ins verheißene Land, weil er Gott nicht gehorcht hatte. Aber Josua wurde zum neuen Anführer Israels in das verheißene Land. Und Gott kommt zu Josua. Ich werde mit dir sein. Ich werde dich nie verlassen, noch dich verlassen. Sei stark. Er sagt es mehrmals. Sei stark. Denke nach über das Gesetz Gottes Tag und Nacht. Und achte darauf, alles so zu tun, wie es da geschrieben steht. Dann wirst du erfolgreich sein. Wow. Aber Josua war nicht der Einzige, der diese Nachricht empfangen hat. Psalm 1. Gesegnet ist der Mann, der das Gesetz Gottes... Ich kann es nicht erinnern, aber redet mal, lest mal Psalm 1. Ich habe es nicht ganz im Kopf. Oder Psalm 119. Das Gesetz ist süßer als Gold, süßer als Honigseim. Wir sind gesegnet, wenn wir das Gesetz Gottes lesen. Das kann die ganze Schrift sein, es kann auch das Gesetz Gottes sein. Wir haben das Moralgesetz, die 10 Gebote, die uns lehren, wie wir Tag ein, Tag aus leben. Wenn ihr nichts außer den 10 Geboten habt und ihr könnt die nehmen und die auswälzen, was sie bedeuten, dann seid ihr auf einem guten Weg für den Rest eures Lebens, habt ihr genug zu tun. Das Gesetz ist kostbarer als Gold. Wir haben so viele Menschen, die Gold nachjagen, die materiellen Dinge nachlaufen. Und sie vergessen die 10 Gebote. Und ich möchte das sagen. Wenn du die 10 Gebote nicht begreifst, dann wirst du ein Sklave des Fleisches. Und auch einer, der dem Bösen verfällt. Denn der Böse möchte, dass du das Gesetz Gottes vergisst und dass du einfach rausgehst und eine gute Zeit hast. Er genießt das Leben. Denn das ist ja alles, was es gibt. Es gibt nicht mehr. Aber wenn du das Gesetz Gottes... Wir werden nicht vollkommen sein. Niemand erwartet Perfektion. Aber wenn wir das Gesetz Gottes übertreten, sollten wir unsere Knie beugen und um Vergebung bitten, dass er uns nicht erlaubt, nochmal in diese Richtung zu gehen. Aber wenn ihr dem Gesetz Gottes folgt, in eurem Herzen und das Gesetz Gottes in euren Gedanken, in euren Herzen, dann ist da Freiheit. Da ist Freiheit, das Richtige zu tun. Nicht dem Gesetz Gottes zuzuhören, ist Sklaverei, das zu tun, was böse ist. Möchtest du rein sein, wie Jesus rein ist? Lies die Schrift, lies das Gesetz und folge ihm. Und ich denke, das Letzte, ich komme zum Ende. Nur bezüglich einem persönlichen Blick, ethischen Blick auf das Leben. Ihr versteht das als Christen, wenn du Christ bist, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Gott lebt in dir. Immer wenn ich darüber nachdenke, dann bin ich überwältigt. Warum würde ein heiliger Gott, die dritte Person der Gottheit, ein Gott in drei Personen, aber der Heilige Geist, dass er in uns lebt, er ist da für einen Grund. Er lenkt unser Gewissen, wenn wir in die falsche Richtung gehen, und hilft uns, wenn wir in die richtige Richtung gehen. Er gibt uns Ermutigung und alles, was wir brauchen, um Christus nachzugehen. Du bist der Tempel des lebendigen Gottes. Vermeide alles. Alle sexuellen Fehltritte. Vermeide sie. Ihr seht, was David passiert ist mit Bathsheba. David, das Kind ist gestorben. Die Familie war in Brüchen für Generationen. Ihm wurde vergeben, ja, aber die Konsequenzen waren nicht nur individuell für ihn, sondern es war sexuelles Fehlverhalten, denn andere Leute wurden auch verletzt dadurch. Und das kann nicht einfach ungestraft geschehen vor einem heiligen und reinen und gerechten Gott. Vermeide sexuelle Fehltritte. Wenn du verheiratet bist, dann finde deine Zufriedenheit in deiner Frau und blick nicht woanders hin. In deinem Partner. Auch als Frau. Eine monogame Beziehung, die für ein Leben halten soll durch Gott. Sei ehrlich in all deinen Tätigkeiten. Wende dich ab von allen Untugenden, die die Schrift beschreibt. Und kultiviere die Frucht des Heiligen Geistes, das findet ihr in Galater Kapitel 5. Liebe, Geduld, Sanftmut, ich habe bestimmt ein paar vergessen. Aber wie auch immer, Galater Kapitel 5. Viele haben vielleicht Stott gelesen, ein englischer Theologe. Wenn nicht, dann solltet ihr ihn lesen. Er hat einen Kommentar auf die... Alles, was John Stott geschrieben hat, lohnt sich zu lesen in der christlichen Community. Er ist exzellent. Aber er spricht über radikales Christsein angesichts der Bergpredigt. Manchmal hat die Linken sind Radikale, aber was sie glauben, aber die Christen können auch radikal anders sein von ihrer Kultur her. In Bezug auf die Kultur im Serum. Sei mehr wie Christus. Sei rein. Und das Letzte. Blicke auf das Leben Jesu. Er sagte, er war willig, den Willen seines Vaters zu tun. Er war hungrig, durstig, müde. Er war immer wieder erschöpft. Er war auch immer wieder, er brauchte Zeit für sich, mit seinem Vater. Aber schaut, wie er vollkommen den Willen des Vaters erfüllt hat. Ich sage nicht, dass wir das vollkommen tun werden. Aber es sollte für uns ein Bemühen da sein. Und er war auch zweitens vollkommen loyal gegenüber dem Gesetz Gottes. Und das Dritte und das Letzte. Er litt. Und wir werden in gewisser Weise auch leiden. Ich denke, manchmal sind wir staunend, wenn Leid in unser Leben kommt. Wir lieben Jesus, warum kommt Leid in unser Leben? Nun, wir leben in einer gefallenen Welt. Und die Welt liebt Christen nicht. Und so versuchen sie, uns zu vernichten oder uns zu erschrecken. Menschen werden öffentlich, das steht im Hebräerbrief, werden öffentlich verspottet und manche werden verlieren ihr Heim, manche werden sogar getötet. Auch in Johannes 15, wenn die Welt euch hasst, wenn sie mich hassen, werden sie auch euch hassen. Und auch in Philipper Kapitel 1 sagt Paulus, es ist euch gegeben, nicht nur an den Herrn Jesus Christus zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Es ist euch gegeben, auch zu leiden für den Herrn Jesus Christus. Das vergessen wir oft, diesen Teil des Verses. Petrus sagt, das ist ein Teil eurer Berufung. Und Jesus sagt in der Bergpredigt, gesegnet sind die, die um der Gerechtigkeit willen Verfolgung erleiden. Freut euch und hüpft, denn euer Lohn im Himmel ist groß. So sage ich euch abschließend, und ich werde diesmal wirklich abschließen, ich könnte noch mehr sagen, Jesus kommt wieder. Wenn du in Christus bist, dann stehst du gut da. Wenn du außerhalb von Christus bist, dann, wenn du ihn rufen hörst, du hörst seine Stimme, heute ist der Tag der Errettung, dann antworte darauf. Wir werden Christus sehen und wir werden sein wie Christus. Das ist eine gute Nachricht. Es ist nicht nur eine gute Nachricht, es ist eine gewaltige Nachricht. Lass uns beten. Herr, wie immer, wenn wir zu den Schriften kommen, sind sie herrlich, wunderbar. Sie sind inspiriert vom Heiligen Geist. Sie wurden übersetzt in die Sprachen der Nationen. Einige müssen immer noch übersetzt werden. Wir bitten dich, dass das Wort Gottes in Macht, in Kraft ausgeht, durch die ganze Welt. Aber wir gehen noch um mit Rebellion, auch in der christlichen Gemeinde, von deinem Wort gegenüber. Wir mögen dein Wort nicht, wir hören nicht auf dein Wort, wir gehen unseren eigenen Weg. Aber Herr, wir bitten dich, dass deine Liebe ausgeschüttet wird, in aller Fülle, in dem Leben deines Volkes, dass das Verlangen wächst, in die richtige Richtung geht. Und dass du Verlangen in die falsche Richtung, dass das abnimmt, dass du uns stoppst, wenn wir in die falsche Richtung gehen, und dass du uns lenkst in die richtige Richtung. Dass wir dem Herrn aller Herren, dem König aller Könige folgen für den Rest unseres Lebens, der uns dann heimnehmen wird am Ende in den neuen Himmel und die neue Erde. Hilf uns, Herr. Hilf uns, Herr. Wir bitten das im Namen Jesu. Amen.